Claro, también, ya.
Vater im Himmel, ich will dich dafür preisen, dass wir die Zeit und die Gelegenheit haben, miteinander dein Wort aufzuschlagen. Für dich spielt es nicht die Rolle, ob wir 10 oder 100 sind oder 5. Es ist egal, Herr. Du kannst dein Wort auftun und es hervorsprudeln lassen, dass ein neues Leben daraus entstehen darf. Das sagst du uns über dein Wort, dass es diese Kraft hat. Wir wollen hineintauchen eben in dieses Alte Testament und die ganze Botschaft erfassen, die du uns darin niedergeschrieben hast. Dich näher kennenlernen, dein Wesen verstehen, uns von dir durchdringen lassen und Fortschritte zu machen in unserer Erkenntnis, aber auch in der Heiligung, in unserem Lebenswandel, damit die Menschen nicht mehr übersehen kann, wem wir gehören und was du in unserem Leben gewirkt hast. Zu deiner Herrlichkeit und zu deiner Ehre soll es alles dienen, Herr. Amen. Amen. Okay. Also, 2. Mose 14 haben wir eingehend betrachtet miteinander und worum es geht. Ganz kurz zusammengefasst, oder ja, ich weiß nicht, wie tief du da drin bist, die anderen sind immer wieder mal da gewesen, Uli ist auch schon. Also deswegen, ganz kurz, es geht hier darum, dass der Pharao, der das Volk Israel unterdrückt hat und versklavt hat, dass er jetzt eigentlich geschlagen ist. Wir sehen es ja in Kapitel 11, Kapitel 12, wo eben die letzte Plage kommt, diese 10. Plage, wo der Erstgeborene getötet wird, dass der Pharao eigentlich besiegt ist. Der Feind ist geschlagen. Was eben so interessant ist, dass er doch nie aufgibt, bevor er vollständig vernichtet ist. Das sehen wir sehr, sehr deutlich hier. Ja. Kaum erholt es sich ein bisschen von dem, was eigentlich passiert ist, was grausam und schrecklich ist, was ihn wirklich so in die Knie gezogen hat. Kaum kommt er etwas zur Besinnung, heißt es hier Vers 5, in Kapitel 14, Vers 5, sagt er: Was haben wir da getan, dass wir Israel aus unserem Dienst haben ziehen lassen? Und dann alle Streitwagen, alles holen, ohne gescheit zu rechnen und vernünftig zu überlegen. Besten Leute holt er dagegen, nimmt so einen Bauern her, holt alle seine Streitwagen, also alles raus, was er hat, und verfolgt sie jetzt, versuchen sie zurückzuholen. Und ich deute es als ein Bild eben auf unseren Feind hin, der niemals an einen Punkt kommt, wo er sagt: Ah ja, jetzt hat Gott sozusagen gewonnen und dann lasse ich ihm halt seins und ich habe ihm halt das andere sozusagen, wenn man es so sagen will. Er ist nie, nie. Er wird nie aufgeben. Er wird immer krampfhaft darauf versuchen, daran festzuhalten. Aber das Gute ist, dass wir wissen, wie eben hier dieses Finale und ganz klar und deutlich wird: Gott setzt hier den Schlusspunkt. So wird es eben mit dem Feind auch sein. Eigentlich ist er besiegt, er ist hinausgestoßen, er ist eigentlich zerstört, sein Kopf ist zertreten. Also Schwanz, sage ich immer, der schlägt noch um sich an, der will Schaden anrichten, wo er noch kann. Und er gibt nie auf. So, und was dann eben passiert ist, diese spannende Rettung, wie das Volk bewusst von Gott auch in eine Sackgasse hineingeführt wird, wo Gott sie dann einen Punkt bringt, wo sie nicht abhauen können, nicht nach rechts, nicht nach links, nach vorne schon gar nicht ins Meer. Und Gott dann an dieser aussichtslosen Situation sich verherrlicht und ein großes, wunderbares, herrliches Zeichen macht, wie er zuerst durch die Wolken- und Feuersäule sie abschirmt, sie beschützt und wie er dann selber das Heer der Ägypter vernichtet. Und so, wie er in der 8. Plage schon das ganze Volk der Heuschrecken übers Land Ägypten gebracht hat und dann versenkt hat im Roten Meer, so jetzt die Ägypter selbst. Und dann sehen die tot am Ufer liegen und werden sich bewusst, was Gott gewirkt hat und was er getan hat, natürlich außer sich. Und das Fazit ist Vers 31. Als nun Israel die große Macht sah, die der Herr an den Ägyptern ausgeübt hatte, da fürchtete das Volk den Herrn. Sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Ich sage schon da allein, das ist natürlich, sie glaubten an Mose. Also, eigentlich glaubt man nicht an Menschen, weil Jeremia sagt, verflucht, wer sei, der auf Menschen vertraut. Mhm. Ja. Aber warum ist hier über Mose so geschrieben? Weil er ein herrliches und großartiges Vorbild ist auf Christus. Von einzigartiger Art und Weise. Wir sehen es an ganz vielen Stellen, wenn wir durch das Ganze durchgehen. Und der Höhepunkt ist wo? 5. Mose? Weiß jemand? Wo ist der Höhepunkt? Wo wir sehen, wo Christus, wo Mose immer ein Vorbild ist, auf Christus Vorbild. In mancher Hinsicht auch nicht. Ein Vorbild ist erst kein vollkommenes Vorbild, aber in vielen Aspekten ist ein großes Vorbild auf Christus. Und wo ist der Höhepunkt? Preisfrage. 5. Mose, so Hälfte vom Buch ungefähr. Ich fordere euch immer ein bisschen heraus. Aber ist nicht schlimm, wenn ihr es jetzt nicht wisst. 5. Mose 18. 5. Mose 18. Und es schadet nicht, das kurz nochmal aufzuschlagen. Das ist ganz, ganz zentral und wichtig. Im Neuen Testament wird es immer wieder. Kommt er da drauf zurück, auf den Punkt. Da spricht er so deutliche Worte und sagt, Vers 15, einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern erstehen lassen. Schon interessant, ja? Ein Propheten wie mich. Also, so wie ich einer gewesen bin, so wird Gott einen Propheten aus eurer Mitte erwecken. Und da gibt es viele Parallelen, viele Ähnlichkeiten. Ja? Was heißt das? Auf ihn sollt ihr hören, nach allem, was du vom Herrn, deinem Gott, am Horeb erbeten hast, am Tage der Versammlung, in dem du sagtest, ich möchte die Stimme des Herrn, meines Gottes, nicht länger hören. Dieses große Feuer möchte ich nicht mehr sehen, damit ich nicht sterbe. Da sprach der Herr, sie haben recht getan mit dem, was sie geredet haben. Einen Propheten wie dich will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder entstehen lassen. Ich will meine Worte in seinen Mund legen und er wird zu ihnen alles reden, was ich ihm befehlen werde. Was sagt Jesus immer? Ich kann nichts reden, außer das, was ich meinem Vater reden höre. Ja. Sehr klar und sehr eindeutig. Ne? Und er wird und es wird geschehen, der Mann, der nicht auf meine Worte hört, die in meinem Namen reden wird, von dem werde ich Rechenschaft fordern. Oh, Paulus so deutlich macht, Gott hat Christus auferweckt aus den Toten, hat ihn eingesetzt aus den Toten, den kein Weg vorbeiführt. Alle werden sich von ihm rechtfertigen müssen. Wer seine Worte nicht hört, oh, okay. Vergessen mit. Ja, egal. Auf jeden Fall, auch Hebräer ist das sehr, sehr deutlich, sagt, in früheren Zeiten Gott ehemals zu den Vätern geredet, in den Propheten, und jetzt hat er aber zu uns geredet, in den Sohn. Ja, also das ist der Höhepunkt davon. So, 5. Mose 18. Irgendwo hier hinten merken, sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Also das ist so der Höhepunkt, aber auch hier wiederum ein herrliches Vorbild. Sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Und dann ein herrliches Lied, was sie hier singen. Damals sangen Mose und die Söhne Israel dem Herrn dieses Lied und sie sagten, und dann kommt eben dieses ganze Lied, aber das werde ich überspringen, weil mein Ziel ja nicht ist, komplett alles auszulegen, obwohl es auch gut wäre. Aber ich wollte heute in Vers 22 wieder einsteigen. Okay? Damit wir ein bisschen vorankommen, werde ich jetzt nicht den ganzen Text lesen, sondern hier ab Vers 22 loslegen. Okay? So. Hier heißt es nämlich, und Mose ließ Israel vom Schilfmeer aufbrechen. Und sie zogen hinaus in die Wüste Schur und wanderten 3 Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war bitter. Darum gab man dem Ort den Namen Mara. das heißt Bitterkeit. Und das Volk murrte gegen Mose: Was sollen wir trinken? Da schrie er zum Herrn. Der Herr zeigte ihm ein Stück Holz. Das warf er ins Wasser. Und das Wasser wurde süß. Dort legte er Ordnung und Recht für es fest. Und dort prüfte er es. Und er sprach: Wenn du willig auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hörst und tust, was in seinen Augen recht ist, seinen Geboten gehorchst und alle seine Ordnungen hältst, dann werde ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr, der dich heilt. Dann kamen sie nach Elim, und dort waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume, und sie lagerten sich dort am Wasser. So. Nichts Besonderes, oder? Alles klar. Ich denke, in dem Text steckt mehr drin, als wir so auf den ersten Blick vielleicht sehen, was wir denken. Das ist ein spannender Text. Was springt euch ins Auge, wenn ihr so den Text lest? Was ist auffallend? Tragen wir es ein bisschen zusammen.
Wenn du das und das tust, wirst du gesund bleiben.
Ja, richtig, genau.
Wir haben schnell vergessen, was wir erlebt haben.
Schnell vergessen, was sie erlebt haben, richtig. Okay.
Mara heißt bitter irgendwie, warum das so erwähnt wird. Also hätte man auch nicht.
Ja, weil es war so bitter.
Die haben den Ort halt danach benannt, weil das bitter.
Ja, okay.
Ist die Frage, ob das Volk eben auch bitter war, ne? Was damit auch zu tun hat. Aber ja, okay. Weiter?
Aber ich meine, menschlich gesehen völlig nachvollziehbar, wenn du nach drei Tagen kein Wasser hast.
3 Tage, das ist kein Problem. Aber ich meine, die waren ja immerhin in der Wüste, oder?
Ja.
Da waren bestimmt auch Schwangere dabei.
Sehr cool.
Bestimmt.
Da waren bestimmt auch Pastoren dabei, nein, Spaß.
Und es war einfach so klar, Mose schrie zum Herrn. Und der Herr zeigte ihm ein Holz. Also ganz klar, einfach. Mose spricht mit Gott, Gott antwortet. Normal.
Ja. Zuerst nichts, ne?
Sonst richtig? Auch.
Also ist eigentlich Mose schuld, oder? Eigentlich ist Mose schuld.
Ja, warum hat er nicht früher, gell? So ein Quatsch. Gut, wir sehen hier, dass Gott sie bewusst vom Schilfmeer hinaus in die Wüste. Und sie denken, und das müssen wir immer wieder im Hinterkopf behalten, da werden wir noch näher drauf zu sprechen kommen. Bei wem ging es noch vom Wasser in die Wüste?
Nach der Taufe in die Wüste, bei Jesus.
Ja, richtig, genau. Jesus wurde getauft und danach heißt es, und der Geist führt ihn aus in die Wüste. Was passiert in der Wüste?
Er wird versucht.
Okay. 40 Tage, ja.
Oh, tut sich was auf, ja, aber da müssen wir mal noch kommen wir anders drauf. Es gibt herrliche und große Parallelen. Wir merken, wie Christus in allem immer die Erfüllung ist von all dem, was schon passiert ist in der Geschichte. Ja. Es ist nicht einfach Geschichte. Also es ist Gefüllte, es ist Geschichte, die voll ist. Okay. Aber Gott führt sich da bewusst hinein. Warum führte sie da bewusst hinein? Also ich meine, Gott hat die ganze Erde geschaffen, oder? Hat er gewusst, dass das Volk irgendwann mal durch Sinai durch muss? Schon gewusst, oder? Hätte eine Oase nach der anderen so pflanzen können. Machen können, oder? Kein Problem. Warum führte sie da, oder hätte das verheißene Land näher bauen können nach Ägypten? Kein Problem, oder? Er ist in der Lage, alles zu tun, sei mal ehrlich, ja. Er ist nicht beschränkt in irgendwas. Also, er führt sie bewusst in die Wüste hinein. Warum?
Ich glaube, prüfen. Ich meine, vor 3 Tagen haben sie gerade noch gepriesen und gelobt und waren total glücklich und haben wahrscheinlich gedacht, ja, mit Gott können wir alles schaffen. Und
stimmt halt doch nicht, ne?
Ja. Also ich meine, das dachten sie dann.
Richtig. Und da heißt ja auch hier, Vers 25, und dort prüfte er es. Und das ist natürlich definitiv eine Prüfung. Wir wissen die Situation nicht genau. Wir wissen nicht, wie viel Wasservorräte sie noch dabei gehabt haben. Ja. Weil es ist gut möglich, dass sie noch was gehabt haben. Das bedeutet vielleicht nicht, dass sie seit 3 Tagen nichts getrunken haben. Aber es bedeutet auf jeden Fall, dass das Trinken knapp geworden ist. Und jetzt kommen sie endlich an Trinken. Mara, wunderbar. Stell dich vor, ihr lauft durch die Wüste und dann seht ihr Wasser. Das ist natürlich Wahnsinn, was du da für eine Hoffnung da reinsteckst. Und dann trinkst du es und dann ist es bitter. Ist natürlich schon bitter. absolut, wie du sagst, Jonny, ist absolut nachvollziehbar. Aber die Reaktion darauf ist immer das Entscheidende. Das Volk murrte. Und wenn sie murren, wie sieht das aus, das Murren?
Anklage gegen Gott.
Anklage.
Mose in dem Fall, oder?
Ja, gegen Mose, genau. Hier heißt es speziell gegen Mose, aber es ist immer so, es ist direkt miteinander verknüpft. Ja. Es ist nicht so, mit dem Herrn sind wir im Reinen, aber Mose. Nee, das hängt immer zusammen, ja. Du und dein Gott.
Sehr vorwurfsvoll.
Und wenn das Volk murrt, wie hört sich das ausführlich an? Wir haben hier die Zusammenfassung. Wie hört sich das ausführlich an? Wir haben es schon kurz vorher gelesen. Ja, das kommt noch mit den Fleischtöpfen, aber...
Was sollen wir trinken?
Ja, das ist die Zusammenfassung.
Okay.
Und die lautet ein bisschen ausführlicher, wenn wir gucken.
Warum hast du uns hierher gebracht? Uns ging es ja so gut in Ägypten.
Ja, genau. Lass doch mal kurz, weil es nicht alle von euch mitgelesen haben, Kapitel 14, Vers 11. Da ist die Situation eine andere, da werden sie von außen bedroht. Hier werden sie von der Natur bedroht und hier werden sie von dem Volk bedroht. Und da heißt es, sie sagt zu Mose, hast du uns etwa deshalb weggeführt, damit wir in der Wüste sterben, weil es in Ägypten keine Gräber gab? Er hat gesagt, ja, waren halt so wenig Gräber in Ägypten, müssen wir halt raus in die Wüste. Also absoluter Sarkasmus. Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Und dann ist dies nicht das Wort, das wir schon in Ägypten zu dir geredet haben. Lass ab von uns, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre nämlich besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Das ist also eine nüchterne Betrachtung der eigenen Vergangenheit, oder? Also bei allem Verständnis, das man in der Situation auch entgegenbringt, aber hier poppt etwas auf, wo Frömmigkeit und alles nicht mehr zudeckt. Okay? In der Krise und in der Anspannung, da wo wirklich an den Rand gebracht werden, zeigt sich, was in unserem Herzen ist. Und Gott macht das bewusst immer wieder so, damit wir sehen, wer wir von unserer Natur aus sind. Aber hoffentlich wird es immer mehr durchdringen, dass wir nicht mehr ein Volk Israel sind. Ja. Paulus schreibt sehr deutlich darüber, im Neuen Testament kommen wir noch drauf, aber heute wahrscheinlich nicht mehr. Und so sieht das aus, aber der Mensch hat so häufig so eine verdrehte Sicht auf seine eigene Vergangenheit. Leben wir alle sind Sklaven unter der Sünde gewesen damals. Wie kommen wir manchmal auch an den Punkt, dass wir das Leid sind, Christus nachzufolgen, immer das zu tun, was er möchte, sozusagen, sich selbst zu verleugnen, alles aufzugeben und sagen, wäre es nicht besser? Oh, bitte nicht. Das ist sehr, sehr, sehr fleischlich gesehen. Und eine sehr verdrehte Sicht der eigenen Vergangenheit. Und eben auch hier, dies wiederkehrende Muster, und sie murrten gegen Mose. Was sollen wir trinken? Zum Herrn zu schreien, ist kein Fehler. Ihn um Hilfe anzurufen, ihn in den Ohren zu liegen, ist kein Fehler. Gott möchte das, dass wir uns an ihn wenden. Aber Gott zu verurteilen und ihm negative, böse Absichten zu unterstellen, das ist nicht gut. Was macht Mose? Er macht etwas, was sehr, sehr gut und sehr, sehr nützlich ist. Er schreit zum Herrn. Er klagt ihn nicht an, aber er schreit zum Herrn. Das ist ein Unterschied zwischen Mose und dem Volk. Er schreit zum Herrn. Und der Herr zeigt ihm eben ein Stück Holz, werft ihn ins Wasser und das Wasser wurde süß. Klingt so einfach, oder? Aber das müssen wir lernen. In Gottes Augen ist es so einfach. Es ist so einfach. Wenn Gott das nur möchte, wenn er das will, wenn es in seinem Plan liegt, überhaupt kein Problem. Sofort. Also, wenn er es je nicht tut, dann ist es für uns diese Prüfung und diese Herausforderung zu sagen, okay, Herr, ich will alles annehmen aus deiner Hand. Alles annehmen. Ich weiß, du rettest mich nicht vor dem Feind, um mich verderben zu lassen. Du führst mich nicht heraus und trägst mich das ganze Leben hindurch, um mich dann so auf halber Strecke liegen zu lassen. Der Herr macht das nicht. Ausgeschlossen. Und dann eben nochmal diese herrliche Zusage hier, auch in Vers 26, diese herrliche und doch nicht herrliche. Wenn du willig auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hörst und tust, was in seinen Augen recht ist, seinen Geboten gehorchst und alle seine Ordnungen hältst, dann werde ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr, der dich heilt. Warum? Was hat das jetzt mit Krankheit auf einmal zu tun? Ich habe jetzt keine Pest ausgebrochen. Nun,
ja, das ist die Strafe vielleicht für Ungehorsam.
Ja, kann sein, zum Beispiel.
Da steht nicht, dass er dich krank macht.
Stimmt. Aber hier die Frage ist, wenn es hier um Wasser geht, das bitter ist, hat es einfach salzig nur geschmeckt oder was bedeutet bitter? Schlecht, verdorben. Mhm. Was passiert, wenn man verdorbenes Wasser trinkt?
Laut Markus 16 passiert nichts.
Ja, klar. Aber prinzipiell, wenn ein Mensch verdorbenes Wasser trinkt, was passiert?
Dann geht es ihm nicht gut.
Geht es ihm nicht gut. Aber hier eine herrliche Verheißung von Gott sagt, du brauchst dich nicht fürchten. Ich werde keine von diesen Krankheiten und all dem, was ich eben den Ägyptern auferlegt habe, es wird dich nicht treffen. Wenn du willig meine Ordnung hältst, wenn du alles das tust, was ich dir gebiete. Und das ist ja das ganze Thema, auch wenn wir da später gehen. 5. Mose, Kapitel 28. Segen bei Gehorsam, Fluch bei Ungehorsam. Okay? Das zieht sich komplett durch. Nur dann sieht es halt leider echt sehr bitter aus für uns. Weil wer ist wirklich gerecht von uns? Dann können wir sagen, okay, sieht sehr schlecht aus. Aber wir wissen, dass Christus unsere Gerechtigkeit ist. Und dass wir in ihm sicher sein dürfen, dass Gott uns nichts, gar nichts gibt, was uns schadet, was uns kaputt macht, um uns zu zerstören. Niemals was soll es tun. Dann Vers 27. Den finde ich spannend. Dann kamen sie nach Elim. Und dort waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume und sie lagerten sich dort am Wasser. Okay.
Nach
Elim, ne? Die erste, ja, kann man sich fragen. Aber was fällt auf an dem Vers?
Ist wenig für ein ganzes Volk.
12 Quellen und 70 Bäume?
Ja.
Könnte man meinen. Man weiß natürlich jetzt nicht, wie das alles ausgesehen hat. Es sind
12 Stämme und sind 12 Quellen für jeden einen.
Okay, das ist schon mal interessant, dass die Zahlen hier so genannt werden. Sehr interessant. Wer hat sich dahingestellt und die Bäume gezählt? Ich weiß nicht, zählt ihr immer die Bäume, bevor ihr irgendwo zelten geht? Oder?
Also, kommt drauf an, wo. Im Wald nicht.
Im Wald nicht, nee. Aber es ist schon interessant, sonst in der Bibel, es kommt eigentlich nicht vor, dass Bäume gezählt werden. Ich weiß nicht, wo Bäume gezählt werden. Ja, vielleicht so beim Tempelbau oder so, wie viele der Bäume dann gefällt wurden oder so. Das kann vielleicht noch sein. Aber es ist sehr ungewöhnlich. 12 Wasserquellen, 70 Palmbäume. Aber es ist schon sehr gut beobachtet. Also 12 ist eine Zahl, die sehr, sehr häufig vorkommt im Kontext vom Volk Israel, oder? Mhm. Ich schlag mal ganz kurz auf. 2. Mose, Kapitel 1. Und Und dies sind die Namen der Söhne Israel, die nach Ägypten kamen. Mit Jakob kamen sie, jeder mit seinem Haus. Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Zebulon und Benjamin, Dan und Naphtali, Gad und Asser. Wie viel waren das jetzt?
Wahrscheinlich 12.
Nein, 11. Und Josef war schon in Ägypten. Ja, aber 12 im Prinzip. Jetzt aber schaut. Und die Zahl aller Seelen, die aus Jakobs Schoße vorangegangen waren, betrug 70 Seelen. Interessant, 12 und 70. Okay, interessant. Also der Beginn von dem Volk war 12 und 70. Ja. Und 12, wie gesagt, haben wir schon gesehen, zieht sich dann durch das ganze Ding hindurch, 12 Stämme. Das ist permanent, das ganze Alttestament bis ins Neue Testament eigentlich hinein. Was ist mit den 70? Finden wir das auch nochmal? 2. Mose, Kapitel 24. Schreibt mit mir auf. 2. Mose, Kapitel 24. Okay. Da heißt es, und der Herr sprach zu Mose, steig zum Herrn herauf, du und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten und betet an von Ferne. Das ist auch übrigens ein interessanter Auftrag für diejenigen, die das Volk leiten und führen. Was sollen sie machen? Sollen sie arbeiten? Sollen sie alles auf den Kopf stellen? Was sollen sie machen? Sollen sie einfach nur anbeten? Das reicht schon. Ich weiß nicht, ob wir das in der Stellenausschreibung für eine vollzeitliche Mitarbeiter reinschreiben würden. Das Wort Gottes verkündigen, anbeten. Sagen wir mal, die Hälfte der Zeit mindestens darauf. Dafür darauf gehen. Aber ich sage auch selbst, wenn wir hier uns versammeln zum Gebet und nur Gott anbeten, passt schon. Schon den Job erfüllt. Ich denke immer, das ist so halt, das macht man halt, wenn man richtig gute Stimmung hat. Dann passt halt Anbetung richtig gut. Und wenn es halt irgendwie so in den Rahmen passt. Okay. Aber er sagt, 70 von den Ältesten soll er aussuchen, die besondere Privileg haben, mit hinaufzugehen auf den Berg. Die 70 Ältesten, die kommen später nochmal vor, in 4. Mose, Kapitel 11. Oh ja, da geht's. Ein ganz ähnliches Thema wieder. Es ist spannend, dass es sich nicht ändert. Das Volk Israel murrt und wir können es Mose nicht verübeln. Er ist müde. Und dann heißt es hier, Vers 11, Mose sagte zu dem Herrn, warum hast du an deinem Knecht so schlecht gehandelt und warum habe ich nicht in deinen Augen Gunst gefunden, dass du die Last dieses ganzen Volkes auf mich legst? Bin ich etwa mit diesem ganzen Volk schwanger gewesen oder habe ich es geboren, dass du zu mir sagst, trage es an deiner Brust, wie der Betreuer den Säugling trägt, in das Land, das du ihrem Väter zugesprochen hast? Woher soll ich ihn Fleisch nehmen und so weiter, ja? Ich kann, also Vers 14, ich allein kann dieses ganze Volk nicht tragen, denn es ist mir zu schwer. Und wenn du so mit mir tust, dann bringe mich doch um, wenn ich in deinen Augen Gunst gefunden habe, damit ich mein Unglück nicht mehr ansehen muss. Sehen, Mose kommt auch an seine Grenzen. Da sehen wir auch, wie das Vorbild auf Christus sehr beschränkt ist. Und wie das Vorbild auf Christus sehr beschränkt ist, und wir, das ist die herrliche Botschaft, Christus wird nie müde, oder? Wow. Zum Glück haben wir nicht einen Mose, sondern haben wir einen Herrn, einen Christus selbst, der nie müde wird. Und dann heißt es, und der Herr sprach zu Mose, versammle mir 70 Männer aus den Ältesten, von denen du erkannt hast, dass sie Älteste des Volkes und seine Aufseher sind, und führe sie zu dem Zelt der Begegnung, dass sie sich dort mit mir zusammen aufstellen. Ich werde herabkommen und dort mit dir reden. Und ich werde von dem Geist nehmen, der auf dir ist, und es auf sie legen, damit sie mit dir an der Last des Volkes tragen und du sie nicht mehr allein tragen musst. Und dem Volk sagt er dann noch, dass sie Fleisch bekommen werden. Jetzt mal wieder die Herausforderung an euch. Weiter denken, kommt die 70 noch irgendwo vor? Weiter durch die ganze Bibel.
70 Leute, die ausgesendet wurden?
70 Leute, die ausgesendet wurden. Von wem?
Von Jesus.
Von Jesus. Also erstmal, Jesus hatte wie viele Jünger?
12.
Okay, interessant. Lukas Kapitel 6 wird uns beschrieben, wie die alle heißen. Ganz kurz und knackig. Lukas Kapitel 6, Vers 12. Und es geschah in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten. Er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herbei, und er wählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Und die 12 erstmal, und dann 2 Kapitel später heißt es, sind gleich alle da, Kapitel 10, Vers 1. Nach diesem aber bestimmte der Herr 70 andere und sandte sie zu je 2 und 2 vor seinem Angesicht her in jede Stadt und jeden Ort, wo er selbst kommen wollte. Also Frage Nummer 1, warum hat sich Jesus 12 Apostel ausgesucht und nicht 13? Oder 11 oder 10? Ich meine, Zufall halt, oder? Ist das Zufall?
Weil mit 12 schon angefangen hat.
Machen wir halt mit 12 weiter, gutes Schema.
Genau.
Alter Bund, hat wunderbar funktioniert, machen wir halt das gleiche wieder. Nee, ich sag's mit diesem Ketzerin. Was meint ihr, warum? Warum 12? Die 12? Die 12 Söhne von Jakob, als was kann man sie bezeichnen? Auf ihnen wurde dieses ganze Volk im Alten Testament aufgebaut, oder? Mhm. Worauf ist das Neue Testament die Volk aufgebaut?
Auf die 12 Jünger.
Auf die 12 Jünger, auf die Apostel, ja?
Auf Jesus doch.
Ja, natürlich auf Christus. Und er macht es durch seine Apostel. Mhm. Ja? Epheser Kapitel 2, Vers 20, wo es so eindeutig ist. Letztendlich ist es natürlich Christus, ja. Epheser 2, Vers 20 nochmal zur Erinnerung geben. Gottesdienst steht bei uns da vorne. Und da sind beide diese Elemente eben enthalten, gell? Vers 20. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. Und das, was die Apostel machen, ist natürlich keinen anderen Grund zu legen als nur den einen, Jesus Christus. Ist klar. Petrus sagte, du bist der Fels, auf dem werde ich die Gemeinde aufbauen. Ja? Sie sind die Basis, sie sind die Grundlage. Gott baut sie nicht irgendwo anders, sondern durch diese 12. Das bedeutet, so wie im Alten Testament Gott ein Volk aufgebaut hat, auf diesen 12, so im Neuen Testament, eben auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Das heißt, es hat etwas mit Vorschattung und mit Erfüllung zu tun. Immer dieses. Warum nimmt Jesus sich ausgerechnet 70 Jünger und sendet sie auf? Warum nicht 72? Ich frage immer so blöd. Aber 70 ist schon eine Zahl, die Wahrscheinlichkeit, dass du 71 oder 75 oder 89 hast, ist gerade hoch, oder?
Was mit der 7 zu tun?
Gut, muss die gerade Zahl sein.
Ja, klar, 72, 74, 76, 78.
Was hat ein Dreier-Team sonst?
Das geht nicht. Aber ich bin fest überzeugt, er macht das bewusst. Warum? Um uns immer wieder den Fingerzeig zu geben. Wink mit dem Zaunpfahl. Hallo. Mose, wir blicken mal zurück. Also, wo er deutlich macht, so wie Mose damals diese 70 Ältesten zur Seite gestellt bekommen hat, so ist jetzt der neue Mose. Der viel größer natürlich, aber von dem Mose gesprochen hat, was ich vorgelesen habe, mein Propheten wie mich wird der Herr senden. Es ist ein Wink mit dem Zaunpfahl, dass er sagt, schaut, hier ist Mose, aber hier ist viel mehr als Mose. Ja. Also, um immer wieder diesen Wink zu geben, schaut, wer ich bin. In so vielen Details sehen wir das. Also es ist wirklich erstaunlich. Und was jetzt hier eben an dieser Stelle deutlich gemacht wird, 2. Mose, wieder zurück. Es ist so herrlich. Warum? Warum wird jetzt hier von 12 Wasserquellen und 70 Palmbäumen gesprochen?
Die Palmen wachsen aus der Wasserquelle.
Die Palmen wachsen aus der Wasserquelle, ja. Es gibt viel, denke ich, was hier Material auch drin steckt. Aber ich würde sagen, es ist auf jeden Fall, wo wir sehen, was ist nochmal alles vorher passiert. Sie sind in der Wüste gelaufen, viel mitgemacht. Wie ist es in der Wüste? Sehr, sehr anstrengend. Oder war hier vor euch in der Wüste? Warst du schon? Oder? Ne? Warst du auch nur im Dschungel?
Das ist eine Herausforderung und jetzt kommt die Erholung.
Ja, und vor allen Dingen, was haben sie Gott indirekt angeklagt? Dass er nicht für sie sorgt, oder? Mhm. Schaut man, auf was für eine Art und Weise er sorgt.
Zugeschnitten,
oder? Mhm. Für wen hat er diese Oase geschaffen? Für wen hat er die allein gemacht eigentlich? Wenn da 12 Wasserquellen sind und 70 Palmbäume. Für sein Volk. Es wird nochmal in 4. Mose, Kapitel 33, wird es nochmal so deutlich gesagt. Die ganzen Stationen werden nochmal aufgezählt und da ein Ort kommt nach dem anderen und bei Elim, ja, und da waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume. So what? Nein, es ist diese Botschaft. Schaut, Gott sorgt für sein Volk. Er hat die Bedürfnisse voll auf dem Schirm. Und das ist einfach göttlich und herrlich, wie er hier dafür sorgt. Und ist das nicht das, was Christus uns eben auch verheißt und was er uns so deutlich macht, wenn wir ihm nachfolgen? Matthäus Kapitel 6, schlagt mal mit mir auf. Ich denke, dass ihr das alle kennt. Aber Matthäus Kapitel 6, ab Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen, den anderen lieben, oder wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen, was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist das Leben nicht mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Spricht das so in die Situation von der Volk Israel hinein? Ziemlich deutlich, oder? Was, gerade wenn man in diese Situation hineinkommt, wenn man in der Krise und in dieser Wüste drinsteckt, um was dreht sich dann alles? Um Wasser! Fragst du noch irgendwas anderes? Nein, Hauptsache Wasser, mich interessiert sonst nichts mehr. Ist das Leben nicht mehr als die Speise und der Leib, nicht mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, sie weder sehen noch ernten, noch in Scheunen sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer aber euch unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? So, wenn man es ausbreitet, Maßband. Wer kann so eine Elle länger machen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Wird er das nicht machen? Wenn er sein Volk rausführt aus der Wüste, wird er sie verhungern lassen? Wird er sie verenden lassen? Oder wird er perfekt für sie sorgen? 12 Wasserquellen, 70 Palmbäume. So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen? Oder was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Dies alles wird euch hinzugefügt werden. Seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Sehr klar, oder? Sehr deutlich. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Das war genau das, was das Volk Israel so aus dem Blick verloren hat, oder? Wenn wir das Volk Israel anschauen, das ist das Entscheidende. Was sehen wir? Wie sind sie gesinnt? Durch das Ganze hindurch. Fleischlich, oder? Ohne dass wir jetzt überheblich sein wollen, wir hätten es alles gemeistert mit links. Aber wir sehen, das, was sich ihr ganzes Leben und ihr ganzer Alltag dreht, das ist Essen, das ist Trinken, das ist, was ich, Schatten, das ist Krankheit wieder gesund, alles Mögliche. Um alles, das dreht sich täglich, ja? Ist das das Eigentliche? Ist das das, worum es geht? Nein. Er sagt, er sorgt. Er sorgt. Aber trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Habt klare Prioritäten. Habt einen anderen Blick. Habt ein anderes Verständnis. Oder sind wir noch fleischlich, wie das Volk Israel gewesen ist? Oh, ich hoffe nicht. So sehr wir uns manchmal damit auch identifizieren und wiederfinden können. Aber ich hoffe, dass es auf diese Art und Weise trotzdem nicht mehr ist. Was bedeutet es, nach dem Reich Gottes zu trachten, nach seiner Gerechtigkeit? Müssen wir uns für soziale Gerechtigkeit hier auf der Welt einsetzen, kämpfen, oder? Dass die Welt ein bisschen gerechter wird. Das ist für das Reich Gottes, oder? Das wird so missbraucht, diese Verse. Was geht? Was heißt um das Reich Gottes trachten?
Es fängt, glaube ich, damit an, Zeit mit Gott zu verbringen. Also, ich kann es jetzt nicht konkret belegen, aber ich würde sagen, Zeit mit Gott verbringen und das, was Gott mir aufträgt, das tue ich.
Finde ich.
Wenn Gott mir sagt, tu das, dann das tun. Aber gleichzeitig auch, wenn Gott mir sagt, mach dir keine Sorgen, okay, ich mache mir keine Sorgen.
Ja. Richtig, ja.
Einmal habe ich es ganz krass erlebt, da ging es mir nicht gut und ich habe Gott gesagt, hey, du hast mir versprochen, in dir ist das Leben in Fülle, das, was ich jetzt habe, ist kein Leben. Und da habe ich auch gesagt, hey, du hast das versprochen, das will ich. Und das auch, freut euch alle Zeit, ist ein Befehl.
Ja.
Und kurze Zeit später ging es mir besser.
Ja. Vor allen Dingen freut euch im Herrn alle Zeit.
Ja.
Nicht einfach. Sondern
ja,
im Herrn.
Einfach in Jesus ist das Leben und von daher kann ich mich freuen. Ich habe Jesus.
Sehr gut, absolut. Ja, finde ich gut, wie du es beschrieben hast, das zu tun, was Gott aufträgt, was sein Wille ist. Was kann das sein? Es kann alles sein, oder? Also nee, ist alles nicht, aber es kann sehr, sehr vieles sein. Für den einen kann es sein, das Ganze zu gehen, zu predigen, für den anderen kann es bedeuten, nicht das. Oder in einem anderen Fall kann es für den gleichen bedeuten, Geschirr abzuspülen. Oder
das Soziale, was du gesagt hast, gehört auch dazu, weil was du willst, dass man dir tut, dass du dem anderen auch.
Ja, genau.
Und das ist quasi ein Auftrag und dann.
Die Bibel ist sehr deutlich und sagt, in allem, was ihr tut, verherrlicht Christus, ja, durch Wort oder Werk, egal was es ist, ja, wir können es nicht nur beschränken, ja, nur wenn ich unterwegs bin und im Einsatz bin, so auf Feldzug oder so, dann bin ich fürs Reich Gottes aktiv. Das ist zu eng. Zu eng. Alles, was der Herr, wo er uns hindrängt, wo der Heilige Geist uns hindrängt, zu tun, das zu tun. Das bedeutet, nach dem Reich Gottes zu trachten. Was brauchen wir? Ich würde mal noch mal eine andere Parallele ziehen zu dem, was wir noch mal hier in 2. Mose sehen. Das Volk Israel, das hier durch die Wüste zieht, erlebt hier eine, ich weiß nicht, wie soll ich es ausdrücken? Ja, das ist jetzt überflüssig, eine Frage zu stellen. Der lebensfeindlichste Raum auf dieser Erde ist eine Wüste, würde ich sagen. Ja, ob es egal, Eiswüste ist vielleicht genauso. Aber egal, nehmen wir es mal so. Ja. Es ist ein absolut lebensfeindlicher Raum. Ich meine, zu uns vergleichen überall alles grün. Das ist wie eine überall Oase, kann man sagen, ja. Aber wenn du da, ich hab, jetzt kommen wir doch dazu. Komm, ich zeige euch mal kurz die Bilder. Für uns ist es gerade, wie wir hier in so einem herrlichen Land leben. Oh, ich habe von der Fernbedienung. Ist es ganz schwer, wieder nachzuvollziehen, was Wüste und was Wasser und all diese Dinge bedeuten. Wenn wir schon so einen heißen Tag haben wie heute, dann sind wir manchmal schon hoffentlich ist bald vorbei. Aber für die damals, was hat das für die damals bedeutet? Jetzt hoffe ich, dass es gleich. Ah, schaut mal. Wir haben einen
70 Bäume.
Etwas. Das ist tatsächlich das, was heute auch mit diesem Wadi, was mit diesem Elim in Verbindung gebracht wird. Zu 100% kann man es allerdings nicht sagen. Aber wenn ihr euch das alles hier, ja, sehr gut, hier ein bisschen so weiter anguckt, sieht sehr einladend aus, oder? Die Wüste hier außen rum, sag ich mal. Wenn du da durchläufst und es hat meinetwegen 40 Grad, vielleicht 45, so witzig, oder? Dann hast du drei heulende Kinder am Bein. Das ist cool. Da kann man sich vorstellen, was das für die. Oh, jetzt habe ich wieder falsche Taste gedrückt. Was das für die bedeutet hat, wenn die hier auf eine Oase treffen. Ich habe noch ein paar Bilder. Ich hoffe, dass ihr es euch einfach ein bisschen vorstellen könnt, was das bedeutet in der Wüste. Oh, cool. Warte. Ich habe was. Hier, boah, überleg mal, kommst du über den Bergkuppe in der Wüste und siehst das. Das ist, ja, nicht. Ob es jetzt Elim wirklich ist, tatsächlich oder nicht, ist egal. Aber so einen kleinen Eindruck. Das ist schon echt, denke ich, sehr, sehr bewegend. Man kann sich die Emotionen und alles vorstellen. Wir müssen uns aber bewusst werden, dass wir auch in einer geistlichen Wüste leben. Die Bibel, die beschreibt, dass das Umfeld, in dem wir sind, als tot, als geistlich tot, als eine Wüste. Was ist das Einzige, was Leben gibt?
Wasser.
Aber im übertragenen Sinne jetzt. In unserer geistlichen Wüste.
Jesus,
definitiv. Was wird in der Bibel noch mit Wasser verglichen?
Der Heilige Geist.
Interessant, oder? Das ist das Einzige, was hier in der Wüste etwas zum Leben erwecken kann, ist der Heilige Geist. Natürlich, wir wissen, es ist der Geist Christi. Er hat in erster Linie das Anliegen Christus deutlich, das Evangelium zu predigen, zu verkündigen. Das sind seine Mittel, sage ich mal. Aber den Heiligen Geist, es bleibt alles tot. Und die Herausforderung und die Frage, die ich an uns stellen möchte, ist, der Punkt 1 ist immer der, haben wir das Vertrauen, dass Gott für unsere natürlichen, ganz normalen Bedürfnisse in der Lage ist zu sorgen? Das ist Step 1, das ist Stufe 1. Und die zweite Frage ist, haben wir nur Sand und Steine im Blick und vielleicht im besten Fall noch das Grün, was da auch noch da ist? Oder haben wir einen geistlichen Blick, dass wir sehen, was eigentlich los ist? Dass wir sehen, dass geistlich um uns herum alles tot ist, dass wir selber geistlich tot sind, wenn wir nicht den Heiligen Geist haben. Und merken wir, wie dringend wir auf den Heiligen Geist angewiesen sind. Merken wir das? Du kannst schnell in einen Zustand hineinkommen, wo alles läuft, wo du so drin bist in deinem Fleisch, dass du überhaupt nicht merkst, dass du es nötig hast. Davon spricht die Bibel, dass man tot ist, dass man geistlich, in einem geistlichen Sinne tot ist. Haben wir ein Verlangen und etwas in uns, wo wir sagen, wir brauchen es, dass Gott unser Leben eingreift, dass er uns den Heiligen Geist gibt und etwas tut, etwas bewirkt, unser Fleisch überwindet, unsere alte Natur überwindet. In einem Sinne ist es überwunden, aber in einem anderen Sinne sind wir in diesem Kampf. Nicht mehr in dem Fleisch zu leben, sondern uns vom Heiligen Geist füllen zu lassen. Ich habe über diesen Vers gepredigt, deswegen werde ich nicht ausführlich auslegen, aber schlagt es mit mir doch mal auf. Wie Paulus immer wieder sagt, ich erinnere euch, euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich.
Für euch aber bedeutet das, dass ihr fest werdet. Warum habt ihr es nicht?
Lukas 11, Vers 13. Lukas 11, Vers 13. Sagt, wenn, das ist so interessant, wie es wieder so, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, ja, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, gute Gaben geben? Den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Okay? Also hier wird es ein bisschen, in Matthäus, in der Parallele, steht sehr, sehr deutlich, Gutes geben, denen, die ihn bitten. Okay? Lukas verdeutlicht es ein bisschen. Was ist das Gute, das Gott uns gibt vom Himmel? Was sind die geistlichen Gaben, die geistlichen Güter, die Gott uns gibt? Das ist der Heilige Geist. Aber denen, die ihn bitten. Diejenigen, die zufrieden sind in ihrem Fleisch.
Was war das nochmal für eine Stelle?
Lukas 11, Vers 13. Und da ist die Frage, ihr Lieben, merken wir das, dass... merken wir die Wüste um uns herum und ich sag mal, sofern wir immer wieder in dieses Fleischliche zurückfallen in unserem eigenen Leben, diese Wüste, haben wir ein Verlangen und ein Bedürfnis zu sagen, Herr, zerstöre mich und meinen alten Menschen völlig. Nimm du diesen Platz ein, fülle ihn aus durch deinen Heiligen Geist. Haben wir dieses Verlangen? Es ist mir ganz wichtig, dass wir es richtig verstehen. Wenn wir dieses Gebet an Gott richten, dann ist das Erste, was Gott macht, ist nicht, dass er den Heiligen Geist schickt und der macht dann, der sorgt dann für eine Arbeitsstelle, der sorgt für alles, wo wir Probleme haben in unserem Leben, macht alles glatt. Das ist nicht sein Ziel, das ist nicht das, worum es eigentlich geht. Was Jakobus 4, Vers 3 schreibt, das müssen wir klar wissen, dass er das nicht tut. Er sagt hier, kennen wir alle, Ende Vers 2, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Gibt Gott seinen Heiligen Geist, damit unser Fleisch befriedigt wird? Nein. Es geht wiederum um Trachten nach Gottes Reich. Wohin wird uns der Heilige Geist bringen? Zu dienen sich selbst.
Wahrheit.
Ja, genau. Die Wahrheit, das ist das eine, aber das ist von der Erkenntnis. Und dann die Frage, vom Leben her, er wird uns in die Demut, er wird uns ins Dienen, ins Lieben, ins Selbstaufopfern hineinbringen. Das ist das. Aber die Frage ist wirklich, und diese zwei Herausforderungen möchte ich euch mitgeben. Haben wir dieses Zutrauen, dass unser Herr für das ganz Normale sorgen kann und dass selbst da, wo wir meinen, dass er uns vernachlässigt hat, da, wo er uns auf die Probe stellt, steht ihr? Er hat sie nicht jeden Tag, jeden Morgen neu mit Wasser versorgt. Er hat solche Durststrecken eingeräumt. Okay. Aber um zu prüfen, zu fragen, ist dein Glaube da oder ist er da immer nur, wenn du siehst, wenn du bei jedem Schritt siehst, es tut. Nein. Bist du bereit, dran zu bleiben und zu vertrauen? Bist du bereit, auch wenn deine Durststrecke da ist und wenn du denkst, eigentlich hat es Gott doch gesagt, er hat es doch verheißen. Warum ist es jetzt so, wie es ist? Also haben wir das Zutrauen, dass er für uns alles, was wir benötigen, sorgt, zur Verfügung stellt. Und die zweite Frage, die eigentlich fast wichtiger ist, sehen wir die geistliche Wüste, sehen, wie wir dringend wir darauf angewiesen sind, dass er uns an diese Wasserquellen führt, dass er durch seinen Heiligen Geist so dieses Leben aufblühen lässt, nicht uns aufblühen lässt, dass er aufblüht. Das ist meine Herausforderung, wo ich euch mitgeben, mir zum Nachdenken, zum Überlegen. Steckt doch mehr drin, als man denkt, ne? Das ist schon voll und reich, das Wort Gottes. Und ich hoffe, dass es uns als ein Bild hängen bleibt. Und ich will nächstes Mal weiter darauf eingehen. Sollte es mir noch viel noch darüber zu sagen. Bin gespannt von uns drauf. Wer will, der darf gerne in einem Gebet dem Herrn auch antworten.
Es ist faszinierend zu sehen, wie du zum Schnitten aus Volk dich einander gekümmert hast. Und wie du auch im Neuen Testament versprichst, dass du dich um uns kümmern willst. Und ich bitte dich für den Alltag, für das Leben, wenn es mal nicht so glatt läuft und so Prüfungen da sind, dass du den Glauben schenkst und das Vertrauen auf dich. Und dass wir dann auch sehen können, dass, wie du einschreitest und wie du wirkst. Dass du uns diesen geistlichen Weg schenkst für unser Leben hier auf der Erde, dass wir richtig urteilen können und mit dir zusammen durchgehen. Wirke das bitte in uns, hilf uns dabei. Und uns auch selber können wir es nicht.
Amen.
Herr, möchte danke für so viel in deinem Wort. Danke, dass du uns allgegenwärtig ansprichst. Ich möchte danke, dass du uns immer wieder zeigst, wo wir unsere Schwäche haben, wo wir versagen. Ich möchte dir einfach bitten, dass du uns immer wieder neu aufrichtest. Dass wir den Blick auf dich, auf dein Wort, auf dein Werk und auf deine Gnade, Herr Jesus, nicht verlieren.
Danke, Jesus, dass wir uns sicher sein können, dass du dich um uns kümmerst, egal wie unser Leben gerade aussieht. Und auch, dass wenn wir gefühlt durch so eine Wüstenzeit rennen, dass wir da keine Angst haben müssen und jahrelang irgendwie warten müssen, sondern dass wir nur zu dir kommen müssen, weil du bist die Quelle des Lebens. Und danke, dass wir immer zu dir kommen können. Danke auch für das, was du alles schon im Alten Testament da angekündigt hast und einfach alles erfüllt hast. Hilf uns auch in unserem Alltag zu sehen, wo du handelst, aber auch zu sehen, wo Not ist, wo wir was tun können.
Dein Wort ist die Wahrheit und dein Wort ist so tief und so reich, dass wir wirklich darüber staunen müssen. Herr, es gibt nichts Vergleichbares, was du uns auf dieser Erde hier gegeben hast. Es ist so herrlich. Ich danke dir dafür, dass du uns damit hineinnimmst und dass du es mir hast aufleuchten lassen, dass ich es mitteilen, dass ich es weitergeben kann. Und das sind so wunderbare und so gute, köstliche Wahrheiten, die du uns mitteilst und mitgibst, Herr. Dafür will ich dich preisen, will ich dich loben. Du sorgst Du sorgst, Herr, für alles, was wir nötig haben, täglich zu überleben, um durchzukommen. Ich meine, was sollen wir in unserer Gesellschaft reden über Essen und über Trinken? Über sowas machen wir uns überhaupt gar keine Gedanken. Ja. Unsere Sorgen und unser Standard ist so hoch. Und trotzdem sind wir immer noch von Natur aus immer noch die gleichen Menschen, die sich auflehnen gegen dich und die unterstellen, dass du Böses im Sinne führst. Dass du zumindest vergessen hast, vernachlässigt hast. Herr, ich will dich darum bitten, dass du uns die geistlichen Augen öffnest, dass du uns all das Alte, all unser, wo unser Fleisch so dominiert, dass du es zerstörst, dass du es kaputt machst. Und ich bitte es für mich, Herr, ich bitte es für mich. Mit deiner Herrlichkeit und mit deiner Größe durchscheinen kann. Ich will dich darum bitten, Herr, dass du dich erbarmst über das, wo in unserem Leben noch Wüste ist, aber auch um uns herum in dieser Welt, wo Wüste ist, dass du deinen Heiligen Geist ausgießt und dass du Erkenntnis schenkst über das Evangelium, über diesen wunderbaren, herrlichen Namen Jesus. Oh Herr, ich bitte dich, dass du das schenkst. Wir alleine sind nie in der Lage, etwas auszurichten und etwas zu bewirken. Du allein bist es. Segne jeden Einzelnen beim Nachhausegehen, beim Nachdenken, beim Ringen im Gebet vor dir. Festige und gründe du deinen Leib. Amen.
Amen.
Danke fürs Dabeisein. Geht noch einiges weiter, was da noch gut zu betrachten wäre. Allein, ich habe mir eingefallen, dass ich mir auch noch aufgeschrieben hatte, Johannes 4, für jeden, der noch heute Abend Langeweile hat. Wisst ihr, um was es geht? Jesus und die Samariterin trifft sie auch in unwegsamem Gelände wahrscheinlich. Also zumindest um die Mittagszeit. Kann sich auch vorstellen, dass es dort sehr heiß gewesen ist. Am Brunnen. Wovon spricht er?
Ja, dem lebendigen Wasser.
Die Frau hat nur nach abgestandenem Wasser, nach fleischlichem Wasser gesucht. Also, zum Weiterstudieren.